ARD Sounds.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat.
Danke fürs Einschalten. Hoffentlich bis morgen. Morgen um 14 Uhr kann man das Video unbedingt einschalten.
Gebt mir wieder einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat.
Und dann sage ich euch jetzt ein neues Video auch hier am Ende.
Ich habe euch ganz dolle lieben. Danke, dass ihr Teil meines Lebens seid. Ihr täuscht mir einfach alles. Ihr seid einfach das Allergrößte für mich.
Auf der einen Seite waren meine Fans mir persönlich total wichtig. Die haben mir ab Tag 1 geholfen, das alles aufzubauen und diesen Erfolg überhaupt erst ermöglicht. Und dann waren aber natürlich irgendwie meine Fans auch auf Business-Seite wichtig für mich. So, es war mir wichtig, die Verbindung zu halten, damit alles funktioniert, auch im Business-Sinne, im Sinne von Kooperation und Geld verdienen.
Ihr hört Bibis Palace, Freundschaft für Likes. Ich bin Anne und reise in diesem Podcast mit euch durch die Social-Media-Welt der letzten 15 Jahre. Das hier ist Folge 2, Million Dollar Bibi. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, empfehle ich euch, damit zu starten. In dieser Folge möchte ich verstehen, wie Bibi sich ihr Imperium aufbaut und welche Rolle dabei die Plattform YouTube spielt. Und ich schaue mit euch hinter die glänzenden Kulissen. Ist in Bibis Influencer-Leben wirklich alles so perfekt, wie es scheint? Bibi legt bei YouTube einen Raketenstart hin. Innerhalb kürzester Zeit steigt sie zu einem absoluten It-Girl auf. Im ersten Jahr abonnieren rund 200.000 Leute ihren Kanal. In den Jahren darauf werden es mehrere Millionen Abos.
Es hat sich einfach so eine große Community entwickelt, die immer größer und größer geworden ist. Und jetzt sind wir einfach unfassbare 3 Millionen.
Bibi scheint mit ihrem Content irgendwie einen Nerv bei den Leuten zu treffen. Zum Beispiel bei Michelle. Die ist damals 19 und fühlt sich ziemlich einsam. Bibi wird für sie echt wichtig.
Ich fand die einfach sehr witzig, muss ich sagen, damals. Ich fand, die hatten, der Julian hatte irgendwie einen sehr schrägen Humor und sie auch. Und das hat mir damals gefallen.
Oder Cassie, die als Teenie nach Vorbildern sucht.
Ich glaube, es war einfach ihre Art. Ich fand das auch ganz cool, immer wie sie so gelacht hat und so. Sie hat mir einfach so total viel Sympathie und Freundlichkeit ausgestrahlt und so. Authentizität, würde ich sagen. Sie kam mir sehr glaubwürdig immer rüber und ich glaube, authentisch. Das war es einfach am Ende.
Von den beiden habt ihr in der letzten Folge schon gehört. Auch ich finde Bibi damals richtig lustig, authentisch und sympathisch. Aber reicht das schon aus, um so erfolgreich zu werden? Sie filmt sich ja einfach nur selbst. Beim Quatschmachen, bei alltäglichen Dingen. Aber YouTube macht's halt möglich. Kleiner Random Fact, ich habe es tatsächlich auch mal mit YouTube versucht und habe mit 15 einen Coversong hochgeladen. Surprise, bei mir hat's nicht geklappt mit dem Fame. Richtig drauf angelegt habe ich es aber ehrlich gesagt auch nicht. Zurück zu Bibi. Sie fängt auch als Normalo an. Gibt scheinbar ungefilterte Einblicke in ihren Alltag, ihre Wohnung, ihre Beziehung. Einblicke, die man sonst nur von FreundInnen oder älteren Geschwistern mitbekommt. Und das erfüllt damals einen Need von Gen Z und Millennials.
Gerade wo man noch sehr jung und nicht so selbstbewusst war, war das irgendwie so eine mentale Stütze und so ein bisschen Kraft, was man immer bekommen hat.
Also sie war auf jeden Fall eine Vorbildfunktion für mich, weil ich wirklich dachte, Powerfrau, also wirklich auch beziehungstechnisch.
Ja, man kann es wirklich beschreiben wie eine große Schwester.
Wie, als ob es irgendwie die Freundin von nebenan ist.
Bibi ist also relatable, eine von uns. Und andererseits hebt sie sich von der Menge ab, wird zur Trendsetterin. Und genau das wollen Fans wie Cassie in den 2010ern bei YouTube sehen. Keinen inszenierten, überproduzierten Glamour. Keine besonderen Menschen, die weiter weg von mir nicht sein könnten. Sondern einfach nur ein bisschen Durchschnittlichkeit.
Also manche waren halt ein Fan von Tokyo Hotel oder von Justin Bieber oder so. Und für mich war das aber alles immer so weit weg und ich hatte da irgendwie nicht so einen Bezug dazu. Für mich war das alles nicht so nah und ich habe damals auch nicht irgendwie Serien geguckt oder Filme. Das war für mich alles so fake und unecht, irgendwie alles nur so nach Skript und gestellt. Und ihre Videos waren das halt irgendwie nicht und dazu konnte ich halt, wie gesagt, irgendwie so ein bisschen mehr Nähe aufbauen.
So geht's vielen Fans, die Bibis Content in ihrer Primetime schauen. Die meisten sind so zwischen 10 und 16 Jahre alt. Hauptsächlich Mädchen und junge Frauen wie Cassie, die gerade langsam erwachsen werden. Mit vielen Fragen im Kopf. Wer will ich sein? Wie will ich nach außen wirken? Wie will ich eine Beziehung führen?
Und sie hat irgendwie genau all das ausgestrahlt. Und deswegen, glaube ich, hat man sie auch sofort als so ein Vorbild nehmen wollen, ja.
Bibi gibt mit ihrem Content jungen Menschen in einer sehr prägenden Phase ihres Lebens etwas Wichtiges. Orientierung. Und das Gefühl, hey, wenn Bibi mit ihren Macken normal ist, dann bin ich das auch. Und in der Form und Regelmäßigkeit, in der Bibi diese Dinge damals auf YouTube teilt, ist sie eine der ersten in Deutschland. Damit ist sie zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Inhalten. Und zusätzlich dem richtigen Sinn fürs Business. Was wir jetzt schon wissen. Von Anfang an verdient Bibi bei YouTube Geld durch Klicks und Werbung, die vor oder nach den Videos läuft. Sie geht aber noch einen Schritt weiter. Eine Firma schickt ihr Schuheinlagen gegen Fußpilz zu, mit der Bitte, dafür Werbung zu machen. Da kommt Bibi die Idee. Auch mit Werbepartnerschaften lässt sich Geld verdienen.
Die Firma war bereit, mir ein Produkt, keine Ahnung, was es gekostet hat, 10 Euro, zuzuschicken und ich durfte das einfach behalten, dafür, dass ich dafür was mache.
Seitdem verdient Bibi auch mit Produkten Geld, die sie in ihren Videos vorstellt. Sie legt auf ihrem Laptop einen Ordner mit Firmen an, mit denen sie gerne zusammenarbeiten würde, macht einen wöchentlichen Bürotag und telefoniert alle ab.
Das heißt, mit mir ist auch dieses Thema in den Firmen und in den Unternehmen überhaupt erst präsent geworden und gewachsen.
Die Firmen sehen in Bibi ein riesiges Potenzial. Sie spricht viele junge Menschen an und alles, was sie in die Kamera hält, wollen die genauso haben. Es folgen superschnell richtige Werbedeals mit dem Reiseunternehmen Neckermann und Miyakosa. Miyakosa ist eine Website, die damals ihre Produkte mit Hilfe von InfluencerInnen vertreibt.
Und dann hat man halt quasi ein Produkt sich ausgesucht und darüber dann ein Video gedreht. Und das war dann das Miyakosa-Produkt von mir, was die Leute dann eben bei Miyakosa kaufen konnten.
Ich erinnere mich da zum Beispiel noch an den EOS Lip Balm, diese bunten Kugeln zum Aufdrehen. Die haben so zwischen 2013 und 2015 alle. Ich habe damals den in Lila, der nach Passionsfrucht riecht.
EOS, the only lip balm that works as good as it looks.
Und ich weiß noch, dass Bibi in ihrem Video-Setup lange ganz viele von denen in diesem weißen IKEA-Regal hinter sich aufgereiht hat. Die gehören damals einfach krass zu ihren Videos dazu. Von Miyakosa bekommt Bibi einen festen Vertrag und ein monatliches Gehalt. Sie sagt, für ein Werbevideo bekommt sie im Monat 300 Euro. Dass man mit YouTuberInnen richtig Geld machen kann, spricht sich schnell rum. Es entstehen erste Agenturen und Netzwerke. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Musiklabel, das KünstlerInnen managt. Die übernehmen zum Beispiel den Schnitt oder stellen Studios zur Verfügung. Dadurch werden die YouTube-Videos professioneller. Eine der größten Agenturen damals ist Mediakraft. Die nehmen zum Beispiel Ytitty oder Apecrime unter Vertrag.
Mediakraft war damals das größte Netzwerk. Die hatten mit die erfolgreichsten und größten YouTuber um sich geschart. Tube One war die Gegenthese. Wir waren eher die nahen Leute, die nicht so professionellen Leute. Wir waren mehr so diese Ghetto-Kids und das waren so die Rich-Kids.
Die Ghetto-Kids sind also beim Netzwerk Tube One. Das erzählt Lyant. Tube One gründet sich 2012, ein Jahr später als Mediakraft. Dort versammeln sich viele zu der Zeit angesagte YouTuberInnen. Viele von denen kennt ihr. Lyant, Dagi B, die Außenseiter, Shireen David, Simon Desue. Sie sind alle eine riesige Crew, zeigen nach außen das perfekte YouTuber-Life und die perfekte Freundesklicke. Sie sind die YouTube-Gang. Alle wollen damals Teil der Gang sein. Nur Bibi und Julian nicht.
Also es hat, glaube ich, am Anfang keinen bestimmten Grund gehabt. Einfach so ein bisschen, dass es nicht so meine Persönlichkeit ist. Und so eine Gruppe ist voll toll, gerade wenn man sich wirklich gegenseitig unterstützt. So eine Gruppe kann aber auch negative Komponente einfach haben. So man beeft sich, man versteht sich nicht gut, dann gibt es da Streitigkeiten oder keine Ahnung was noch alles. Und ich glaube, ich habe in dem Moment eher negative als positive Punkte gesehen. Und als die Gang zum Beispiel aufgekommen ist, da war ich selbst, glaube ich, auch schon an einem Punkt, wo ich sehr gefestigt einfach war, wo ich gesagt habe, hey, ich fühle mich gerade so gut in meinem Konzept irgendwie, was ich mir aufgebaut habe, dass ich das lieber alleine mache.
Baby, Während die YouTube-Gang also weiter krass zusammenwächst und alle sich gegenseitig mit Kommentaren, Kooperationen, Likes und Cross-Promo pushen, machen Bibi und Julian ihr eigenes Ding. Sie sind quasi ihre eigene YouTube-Gang und damit trotzdem ziemlich erfolgreich. Bibi und Julian entscheiden sich stattdessen für ein Management, die Kölner Agentur Check One Two Perfect. Und diese Zusammenarbeit bringt beiden Parteien ziemlich viel Kohle ein. Ab jetzt arbeitet Bibi mit immer mehr und immer größeren Marken zusammen.
Aus meiner Perspektive haben wir natürlich erstmal nur Leuten und Firmen geantwortet, wo ich im ersten Moment dachte, hey, das ist irgendwie cool, das passt.
Und trotzdem kommt es in ihrer Karriere zu Kritik. Kritik daran, wie sie Werbung umsetzt und mit welchen Firmen sie zusammenarbeitet. Ein Beispiel.
Heute gibt es nach ganz, ganz langer Zeit endlich nochmal ein Favoritenvideo von mir, in dem ich euch gerne 10 Produkte vorstellen möchte, die ich entweder die letzte Zeit neu entdeckt habe oder die ich ganz oft oder super gerne benutzt habe.
Eins der Produkte in diesem Video ist
diese neue Armbanduhr, die ich habe.
Eine goldene, echt elegante Uhr von Michael Kors. Und die kostet damals um die 250 Euro. Kleiner Reminder, Bibis Community besteht zu der Zeit vor allem aus TeenagerInnen. So eine Uhr ist da normalerweise noch nicht drin. Trotzdem verlinkt Bibi die Uhr und die anderen Produkte aus dem Video in der Infobox. Was sie aber nicht deutlich macht:
Immer, wenn eine 13-Jährige über diesen Link in der Infobox ihr gesamtes Erspartes in eine 250 Euro teure Uhr von Michael Kors investiert, kriegen Bibi und ihr Management ein bisschen was von der Kohle ab.
Das ist Jan Böhmermann. 2015 kritisiert er in seiner Sendung Neo Magazin Royal Bibi und ihr Management dafür, dass sie nicht transparent machen, dass sie an jeder verkauften Uhr mitverdienen. Und zwar ganze 10%.
Dieses Video hat 850.000 Views. Wenn jetzt da nur jeder tausendste eine Uhr bestellt, mal 25 Euro, im Grunde genommen sind das eigentlich letztlich Peanuts.
Das sind 21.250 Euro. Ich habe mir dieses Favoritenvideo von Bibi natürlich auch angeschaut. Wie sich Bibi über die Uhr freut, wirkt auf mich zumindest schon echt. Auf ihre naive, fröhliche Bibi-Art halt. Aber was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist diese Selbstverständlichkeit, mit der sie Jugendlichen sagt:
Die Uhr war zwar ein bisschen teurer, aber ich habe sie mir jetzt einfach einmal gegönnt, weil ich sie echt wunderschön fand.
Ob selbst gegönnt oder von Michael Kors zugeschickt, wissen wir nicht. Im nächsten Satz sagt sie direkt:
Alle Produkte, die ich euch jetzt zeigen werde, werde ich euch in der Infobox verlinken. Da könnt ihr euch die Sachen dann einfach nochmal in Ruhe anschauen, wenn es euch interessiert.
Und am besten noch direkt kaufen, ne? Und wir wissen ja schon, das, was Bibi hat, wollen ihre Fans unbedingt auch.
Und ich wollte alles so haben wie sie und alles so machen wie sie.
Die Bibi von damals wirkt auf mich so, als würde sie entweder nicht darüber nachdenken, welche Auswirkungen ihre Worte haben, oder den Einfluss, den sie auf ihre Fans hat, eiskalt ausnutzen. Bibis Werbepartnerschaften hören hier nicht auf. Sie werden größer und absurder und werden immer mehr kritisiert. Die bekanntesten sind wohl ihre Kooperationen mit der Spiele-App Coinmaster 2019 und dann ein, zwei Jahre später mit dem Fast-Fashion-Giganten Shein.
Attacke!
Was? Nein! Du hast mein komplettes Dorf zerstört.
Coinmaster. Vieles jetzt kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich. Lade es dir jetzt runter.
Vielleicht kennt ihr Coinmaster. Das ist eine Spiele-App, die in den 2010ern auf den Markt kommt. Im Spiel geht es darum, seine eigenen Ländereien zu bebauen. So ein bisschen wie Siedler von Catan. Aber bei Coinmaster geht's nicht um Strategie, sondern um Zufall. Man kann Münzen gewinnen und sich dann Dinge davon kaufen oder echtes Geld bezahlen und die Chancen auf den Gewinn erhöhen. Und dafür gibt's Kritik. Und zwar, dass Coinmaster ziemliche Glücksspiel-Vibes hat und Kinder und Jugendliche zu In-App-Käufen verleitet. Bibi ist damals eins der bekanntesten Werbegesichter der App, neben Dieter Bohlen, Daniela Katzenberger und Pietro Lombardi. Bibi selbst findet diese Werbung damals ziemlich unproblematisch.
Das tut niemandem weh. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, Coinmaster, eine App, ich spiele die selbst vielleicht gar nicht so regelmäßig, aber ich kenne vielleicht sogar Leute, die das gerne spielen, die da Spaß mit haben und ich in dem Moment nichts Schlimmes darin gesehen habe, dann fand ich das cool, weißt du? Ich konnte Leuten irgendwie eine App empfehlen, die vielen Leuten vielleicht Spaß macht und ich kann damit Geld verdienen.
Ein Jahr später fängt Bibi an, für die Online-Plattform Shein Werbung zu machen. Die verkauft Ultra-Fast-Fashion, also super billige Klamotten, die unter extrem schlechten Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Nochmal viel krasser als Fast-Fashion-Labels wie H&M und Co. Und dafür kriegt Bibi in den Kommentaren ordentlich Kritik.
Wie oft möchte Bibi verantwortungslose Werbung machen? Bibi? Ja.
Ich hoffe, dass auch die jungen Mädchen, die Bibis Shit-Content sehen, auf das Video stoßen und etwas Würde haben und auf Shein verzichten.
Wie kann man sowas unterstützen?
Zu Shein sagt Bibi heute:
Für mich war generell das Thema, für Klamotten Werbung zu machen, war immer voll schön, weil ich das total authentisch in meinen Alltag integrieren konnte. Wir laufen nicht nackt durch die Straße, wir brauchen Klamotten. So, manchmal brauchen wir wirklich Klamotten. Das ist ein menschliches Bedürfnis in der heutigen Gesellschaft. Und dafür generell erstmal Werbung zu machen, habe ich nichts Schlimmes drin gesehen.
Das klingt aus heutiger Sicht echt schräg, denn Shein ist ja immer noch super umstritten. In Frankreich wird gerade sogar darüber diskutiert, die App zu verbieten. Mit der Kritik an Shein setzt Bibi sich damals nicht wirklich auseinander. Auch von Fast Fashion hat sie noch nichts gehört.
Ich habe gedacht, dafür lebt man. Warum mache ich das alles? Damit ich krasse Sachen konsumieren kann. So, was gibt's für einen anderen Schluss daraus? Das war meine Realität, in der ich gelebt habe und in der ich gedacht habe, das ist das, wonach wir alle leben. Das ist das, was jeder erstrebt in seinem Leben.
Und bevor HaterInnen jetzt loslegen: Bibi war damals selbst noch jung. Und mittlerweile setzt sie sich auch kritisch mit Shein und Co. auseinander. Auf YouTube hat sie zum Thema Fast Fashion sogar einen eigenen Doku-Film veröffentlicht. Und das zeigt, dass natürlich vor allem sie eine Verantwortung dafür trägt, wie sie ihren Kanal gestaltet.
Was für ein Menschenbild oder was für Konsumideen oder was für politische oder kulturelle Haltungen präge ich damit eigentlich bei sehr vielen anderen Menschen, die auch sehr beeindruckbar sind, gerade junge Menschen natürlich.
Das ist Oliver Zöllner. Er forscht dazu, welche Verantwortung InfluencerInnen tragen.
Wenn man als Influencer weiß, dass eben so viele Leute das glauben oder vielleicht sogar befolgen, was ich tue und zeige, ja, es geht Verantwortung damit einher. Und die müssen sich die Influencer auch genau überlegen oder sich dieser bewusst werden.
Aber ich finde es irgendwie auch ungerecht, diese Verantwortung nur von den InfluencerInnen zu fordern. Denn in diesem Game sind sie ja nicht allein. Die Firmen, die Produkte herstellen und Werbedeals anbieten, sind ja auch verantwortlich. Genauso wie YouTube als Plattform. Zöllner sagt dazu, die Firmen müssten zum Beispiel bei der Qualität der Produkte Mindeststandards einhalten. Das passiert häufig nicht. Und YouTube? Tja, YouTube wälzt die Verantwortung einfach auf die Content-CreatorInnen und deren Fans ab.
Und sagen, nö, das müsst ihr miteinander, untereinander oder für euch selbst aushandeln. Wir zwingen euch doch nicht, irgendwelchen Kanälen zu folgen. Das ist doch eure Entscheidung. Und wenn ihr dabei Schaden erleidet oder euch verschuldet oder sonst irgendwas passiert oder politisch radikalisiert werdet, ja, oder sonst wie schlimme Dinge seht, die keiner Seele zuträglich sind, dann ist das euer Problem, nicht unseres.
Was mir wichtig ist: Ich möchte Bibi hier nicht komplett in Schutz nehmen. Natürlich trägt sie eine Verantwortung für das, was sie auf ihrem Kanal bewirbt. Aber ich will deutlich machen, das System ist komplex und in diesem Business geht es eben ums Geld, nicht um Verantwortung. Es ist 2015. Bibi dreht gerade ein Video, vor dem sie besonders aufgeregt ist. In den letzten 2 Jahren hat sie hinter verschlossenen Türen an etwas gearbeitet. Und jetzt darf sie es endlich verkünden.
Heute kann ich endlich das Geheimnis lüften. Über die letzten 2 Jahre habe ich meine eigene Beauty-Marke entwickelt. Diese Marke heißt Bilou.
Sie bringt ihren eigenen Duschschaum raus. Mit ihrer Marke Bilou wird Bibi zur richtigen Unternehmerin.
Und ich glaube, man braucht nur eine Sekunde darüber nachzudenken und weiß direkt, was zur Bibi gehört. Und das ist ein Donutgeruch. Und deswegen ist der allererste Geruch, der allererste Duschschaum, Tasty Donut heißt der und riecht so unfassbar lecker nach Donut.
Dieser Move, dass Bibi ein eigenes Produkt rausbringt, ist aus unternehmerischer Sicht ziemlich clever. Warum den eigenen Namen, die krasse Reichweite, immer für andere Unternehmen nutzen? Warum nicht für die eigene Marke?
Also ich weiß noch, eine Freundin von mir, die hatte die ganze Dusche voll. Die hatte alle Sorten. Und ich musste halt immer eins leer machen, bevor ich mir das nächste kaufen konnte.
Der Impuls aber, den mal zu kaufen und auszuprobieren, war natürlich, Bibi hat's gemacht.
Tausende Teenager stürmen damals die Drogeriemärkte und stehen in meterlangen Schlangen vor den Läden. Es ist ein Phänomen. Was Bibi anfasst, wird zu Gold. Mit ihrer eigenen Marke vergrößert Bibi ihr Imperium weiter. Die bringt ihr nämlich richtig viel Geld ein. Mehrere hunderttausend Euro pro Jahr. Und damit macht Bibi etwas, was bald zum Einmaleins des Influencer-Business gehören wird. Denken wir mal an Shirin David mit ihrem eigenen Eistee Dirty. Nimm ein Produkt, setz einen Namen davor, zu dem richtig viele Fans eine enge Verbindung haben, sammel Cash ein. Easy. So bringen parasoziale Beziehungen ganz direkt Geld ein.
Boah, wie cool, jetzt hast du was Eigenes und damit, also weißt du, das hat mich den Zuschauern noch näher gebracht, weil sie dann ein Produkt von mir bei sich hatten und weil sie aus der anderen Perspektive so, ich kann die Bibi unterstützen, nicht indem ich ihr einen Daumen nach oben gebe, sondern sogar indem ich jetzt auch ihr Produkt cool finde und das eher benutze anstatt einen anderen Duschschaum.
Zu dieser Zeit geht bei Bibi alles ziemlich schnell. Sie hat das Gefühl, es gibt keine Grenzen. Sie kann und will höher, schneller, weiter. Mehr Abos, mehr Klicks, mehr Kooperationen, mehr Content, mehr Geld.
Natürlich hast du so Milestones irgendwie im Kopf. 100.000 Abonnenten, dann irgendwann 500.000 Abonnenten, dann 1 Million Abonnenten. Aber das ist ja auch das Schlimme eigentlich an Social Media. Es hört ja niemals auf. Dann nimmst du dir halt nach 1 Million 1,5 Millionen oder 2 Millionen vor.
Und nicht nur die Ziele steigern sich, sondern auch ihre Erwartungen an sich selbst.
Ich habe Druck schon sehr, sehr früh gespürt. Wenn du eh einmal an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, ich bin irgendwie auf der Spitze, dann hast du auch die Motivation, da bleiben zu wollen. So, wenn du Marathon läufst und bist vorne, ja, natürlich guckst du nach hinten, willst nicht, dass du überholt bist.
Bibi gerät in einen ziemlichen Goldrausch.
Als das alles größer geworden ist, auch wirklich mehr Geld geflossen ist, da war irgendwann schon der Gedanke, ey, das muss man jetzt einfach auskosten. Weil je mehr du verdienst, je erfolgreicher du wirst, desto höher werden deine Ansprüche an dein Leben und an deine Wünsche. Das bedeutet, du brauchst auch immer mehr, um all das zu erreichen und dir leisten und gönnen zu können, was du jetzt in deinem Standard siehst. Das heißt, du kannst dich immer nach oben schrauben. So, wenn du jetzt plötzlich 20 Millionen Euro im Jahr verdienst, ja, dann fliegst du halt nur noch Private Jet.
Bin ich eigentlich die Einzige, die immer noch nicht auf Bibis Haustour in ihrer Villa klarkommt? Erinnert ihr euch noch an ihre gefühlt Millionen Einbauschränke? Ihre riesige Küche mit zweiter Anrichteküche und dann noch mit Küche Nummer 3 im Partyraum? Was auch immer eine Anrichteküche ist. Und natürlich...
Und hier kommen wir jetzt in unsere Wellness-Oase.
Das ist unser Poolraum. Ja, hier ist unsere Sauna.
Kleiner Funfact dazu, die Villa versuchen Bibi und Julian gerade für fast 4 Millionen Euro zu verkaufen. Aber darum geht es hier natürlich nicht. Denn worauf ich eigentlich hinaus will, Bibis Reichtum übersteigt irgendwann einfach alle Grenzen. Ich meine, 3 Küchen in einem Haus plus Wellnessbereich?
Das ist crazy.
Genaue Zahlen zu bekommen, was YouTuberInnen und InfluencerInnen verdienen, ist sauschwer. Weil in der Branche fast niemand öffentlich darüber redet. Aber mein Team und ich haben natürlich recherchiert. Irgendwann werden nämlich dann doch mal Zahlen geleakt, die als Orientierungswerte benutzt werden. Wir können also davon ausgehen, dass sich Bibis Einnahmen in diesen Bereichen bewegen. Mit Klicks auf YouTube verdient Bibi im Schnitt, haltet euch fest, ungefähr 34.000 Euro brutto im Monat. Und was man mit einer Reichweite, wie Bibi sie hat, für Kooperationen und Product Placements bekommt, ist wild. Natürlich ist das je nach Firma und je nach Verhandlung total unterschiedlich. Auf Instagram sind 20.000 Euro für eine Produktplatzierung damals absolut üblich. Ein Feedpost oder eine Story dazu, also wirklich kein großer Aufwand. Und die ganzen großen Kooperationen, die gehen natürlich deutlich darüber hinaus. Da reden wir von 6-stelligen Summen pro Werbedeal. Bibi könnte bei einzelnen Deals bis zu 300.000 Euro bekommen haben. Und dann kommt ja noch Bilou dazu. Man weiß nicht genau, wie viel Bibi damit verdient. Fakt ist, Julian und sie gründen damals eine Firma. Und dieser Firma gehört knapp die Hälfte von Bilou. Das heißt auch, Bibi und Julian werden an den Gewinnen von Bilou beteiligt. Am Anfang geht Bilou ziemlich durch die Decke. Da dürften für Bibi und Julian je nach Geschäftsjahr nochmal 200.000 bis zu 1 Million dazukommen. Pro Jahr. Manchmal hat Bibi noch Auftritte im Fernsehen. Pro Auftritt kriegt sie zwischen 10.000 und 30.000 Euro. Das sind übliche Gagen für große Fernsehshows wie Verstehen Sie Spaß. In ihren Hochzeiten, also so zwischen 2016 und 2019, nimmt Bibi schätzungsweise pro Jahr 1 bis 2 Millionen Euro ein. Mein Team schätzt ihr gesamtes Vermögen heute inklusive Immobilien und Unternehmensanteile übrigens auf, Achtung, 8 bis 12 Millionen Euro. Weißt du Bescheid? She got cherry lips, angel eyes. She knows exactly how to tantalize. Dieses ganze Geld sieht man auch in Bibis Content.
Ich glaube, wir haben auch noch nie so ein krasses Video gemacht wie das, was wir heute aufnehmen werden. Wir stehen vor einem Autohaus, Autohändler. Und wir werden heute Autos kaufen und die an random fremde Menschen da draußen verschenken.
Bibi legt einfach so Bargeld für 2 Autos auf den Tisch. Eine Summe, die andere vielleicht im Jahr verdienen. In anderen Videos kauft Bibi Leuten Gegenstände für das 100-fache ihres Werts ab oder lädt 100 Leute bei Starbucks ein.
Ich wollte richtig krasse Videos drehen, die ultra geklickt werden, habe mich da auch an amerikanischen großen YouTubern orientiert und habe versucht, das irgendwie in meinem Möglichkeitsraum dann hier in Deutschland auf meinem Kanal umzusetzen.
Und sie zeigt auch ihr eigenes, immer glamouröseres Leben. Luxusurlaub auf den Malediven, ihre Villa in Spanien, ihre Schönheitsoperationen. All diese Dinge sehen wir in ihrem Content, weil Bibi sich ganz genau überlegt, was sie zeigt. Wir haben gehört, ihre Fans lieben sie, weil sie so authentisch und echt ist, weil sie so ehrliche Einblicke in ihr Leben gibt.
Klar wurde vieles auch extra für die Kamera gemacht, um ein Video irgendwie extra aufregend zu gestalten. Wenn du einen Vlog von einem Tag drehst, wo nichts passiert, ja, das juckt halt einfach auch niemanden. Das heißt, ein Moment, wo ich einfach vielleicht sogar die Zeit gehabt hätte, auf der Couch zu sitzen und zu lesen oder Fernsehen zu schauen oder nichts zu machen, den habe ich nicht genutzt, weil ich gedacht habe, hey, die Zeit kann ich gerade sinnvoller nutzen, um eine neue Szene fürs Video zu machen. Also, was kann ich machen? Hey, ich räume jetzt meinen Kleiderschrank auf, weil da passiert bestimmt irgendwas Lustiges bei.
Also, ich würde meine freien Tage auf der Couch halt nie hergeben wollen. Warum Bibi das macht, das vielleicht sogar machen muss, erklärt mir die Medienwissenschaftlerin Amelie Duckwitz. Sie kennt sich mit den Mechanismen von Plattformen wie YouTube aus.
Man kann beobachten, dass Influencer, die weniger privaten Content gepostet haben, dass die organische Reichweite gesunken ist. Und daraufhin haben sie reagiert und haben wieder angefangen, mehr private oder öfter private Dinge zu posten.
Duckwitz sagt, dieses Arbeitsumfeld YouTube löst bei CreatorInnen einen ziemlich starken finanziellen und sozialen Druck aus. Wenn du relevant bleiben willst, musst du Content machen, der die Leute catcht. Denn du bist abhängig von den Plattformen, den Zahlen und Kooperationspartnern.
Und natürlich von den Nutzern.
Und für die hat Bibi immer gute Laune. Mit ihrem sympathischen Bibi-Lachen. Sie und Julian haben nach außen hin die perfekte Beziehung. Zumindest vor der Kamera. Doch hinter den Kulissen sieht es anders aus. Bibis Beruf, ihr Privatleben und ihre Beziehung haben sich zu einem kaum voneinander trennbaren Knäuel verwoben. Berufliche Besprechungen passieren noch abends im Bett und ein Streit über die Arbeit mit ihrem Freund Julian wird zum privaten Streit. All das lässt sie in ihrem Content aber nicht durchblicken.
Natürlich gab es Streits zwischen uns und generell in meinem Leben und auch negative Momente, wo ich einfach mal völlig fertig von allem war. Aber das war ja nicht mein Content. Mein Content war Spaß zu vermitteln, meine positive Seite zu haben. Und für mich war das nicht eine Rolle, die ich gespielt habe, sondern einfach, hey, ich sortiere aus, was ist wichtig und was ist unwichtig. Warum soll ich den Leuten jetzt in einem Vlog zeigen, wie krass fertig müde ich bin und dass wir uns gerade wegen irgendwas gestritten haben? Das macht die Leute nicht glücklich.
Und das führt dazu, dass auch die Beziehung von Bibi und Julian, die ja ein riesiger Teil des Contents ist, für viele Fans einfach perfekt wirkt. Denken wir nur mal an Michelle, die ihr aus Folge 1 schon kennt.
Also ich glaube, dass das schon mit dem Julian auch viel
zu tun hatte, weil ich das von Anfang an sehr schön fand, dass die sich eben so lange schon kennen und das so zusammen auch machen, also so eine Verbundenheit auch haben, auf die ich natürlich nur als Außenstehende blicken kann, aber die ich ganz schön fand damals und mir, glaube ich, auch gewünscht hätte in meinem Leben, so in echt mit einer realen Person, die ich kenne.
Und das sieht Bibi heute selbst kritisch.
Dass man da in der Hinsicht nicht transparent genug war, nicht weil man gelogen hat, sondern einfach, weil man es nicht für nötig gehalten hat, diese Information auch zu teilen, um den Leuten einen realistischeren Einblick zu geben, was bedeutet das, das zu leben. Das würde ich heute definitiv anders machen.
Auch für Bibi hat das einen hohen Preis.
Ich habe oft meine Gefühle nicht ernst genommen, habe oft nicht auf mich und meine Bedürfnisse geachtet, in jeglicher Hinsicht. Das bedeutet, für mich war es ein ganz normaler Prozess und ein ganz normales Gefühl, vielleicht mal was Negatives in mir zu spüren und darauf nicht zu achten, sondern trotzdem zu lächeln und zu funktionieren.
So happy, glamour und easy, wie es vor der Kamera immer wirkt, ist es in Bibis Inneren wohl nicht immer. Und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen gemein klingt, irgendwie ist das beruhigend zu hören. Weil es zeigt, dass auch die berühmte Influencerin Bibi, die so viele als Vorbild sehen, einfach nur ein ganz normaler Mensch ist. Es zeigt aber auch, Bibis gesamtes Leben hat sich nach und nach in eine 24-7-Rolle verwandelt. Wir wissen mittlerweile, Bibi sind ihre Fans super wichtig.
Es sind unfassbar viele liebe Menschen auch da draußen immer gewesen, ne? Die unfassbar respektvoll und liebevoll zu mir gekommen sind.
Aber der Umgang mit ihnen ist für sie nicht immer einfach. Schnell erzählen Fans ihr von krass privaten Geschichten oder echt schwierigen Situationen. Denn Bibi ist ja ihre Freundin, oder nicht?
Teilweise über Nachrichten, wo wirklich Informationen drin standen, wo ich gedacht habe, auch wenn ich noch 30.000 offene Nachrichten habe, ich kann diese Nachricht jetzt nicht wegscrollen, ich muss mit dieser Information irgendwas machen, ich muss diesem Mädchen irgendwie helfen.
Das führt dazu, dass Bibi sogar das Jugendamt kontaktiert, weil die Lage so ernst ist. Und sie ist einfach nur überfordert. Solche Situationen, in denen Fans mehr brauchen, als Bibi geben kann, passieren immer wieder.
Wo fängst du an und wo hörst du auf? Also ich bin irgendwann, glaube ich, an einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, das macht mich selbst auch völlig fertig, weil es irgendwo auch eine Grenze überschreitet und ich anders damit umgehen muss und ich mich nicht mehr so persönlich involvieren darf. Was voll hart und böse irgendwie klingt, aber anders kann man da gar nicht überleben.
Am Anfang ist das ziemlich schwer für Bibi, dass sie nicht für alle da sein kann. Aber irgendwann gewöhnt sie sich dran. Aus dem Digitalen verlagern sich diese Situationen dann mehr und mehr ins reale Leben. Bibi ist für einen Termin in Berlin. Sie läuft über die Straße, als sie hört, wie ein Mädchen ihren Namen ruft. Sie dreht sich um. Das Mädchen rennt auf sie zu und umarmt sie. Sie bricht in Tränen aus und erzählt Bibi eine ganz persönliche Geschichte aus ihrem Leben, so als hätte sie das schon unzählige Male gemacht.
Wenn Menschen zu dir kommen, die du noch nie gesehen hast und die ab der ersten Sekunde dich behandeln, als ob du ihre beste Freundin wärst und du dir denkst, okay krass, wo kommt das denn jetzt her? Was muss bei der anderen Person im Kopf vorher abgegangen sein? Also in welchem State ist die, was unsere Verbindung angeht, dass sie sich so fallen lassen kann?
Wenn Bibi und ihre Fans in der realen Welt aufeinandertreffen, wird deutlich, beide Seiten haben ganz unterschiedliche Nähe-Distanz-Bedürfnisse. Das zeigt, was für eine heftig gute parasoziale Beziehung Bibi über den Bildschirm zu ihrer Community aufgebaut hat. Und die aufrechtzuerhalten, kostet Energie. Bei Veranstaltungen steht Bibi teilweise 8 Stunden vollkommen dehydriert da, bis alle ein Foto mit ihr haben. Alle wollen ein Stück Bibi.
Ich wurde auf jeden Fall zu einem Produkt gemacht.
Die Bedürfnisse ihrer Fans zu erfüllen, sieht Bibi also auch ein bisschen als etwas, was zu ihrem Job gehört. Da aber auch Grenzen zu setzen, muss sie erst lernen. Häufig geht sie über sie hinweg, hört nicht so richtig in sich hinein, sondern arbeitet ab. Versucht ihren Fans zu zeigen, dass sie ihre freundschaftlichen Gefühle erwidert. Aber seien wir mal ehrlich, das sind für Bibi einfach fremde Leute. Und zwar Millionen von ihnen. und es kommt auch zu Situationen, die für Bibi richtig gefährlich werden.
Die Leute sind vor mir zusammengebrochen auf dem Boden. Irgendwann haben die so extrem gedrückt, dass diese 10 Security-Menschen das nicht mehr halten konnten und haben gesagt, wir haben jetzt vielleicht noch 15 Sekunden und dann liegen wir hier alle auf dem Boden.
Das war Bibis Palace. Freundschaft für Likes. Folge 2. Million Dollar Bibi. Ein Podcast von Levin Schwarzkopf, Lisa Ehrenburg, Bobo Mertens und mir, Anne Wiehahn. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann klickt doch gerne auf Abonnieren und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft anderen Menschen dabei, diesen Podcast zu finden. Die nächste Folge gibt es hier dann in einer Woche. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann hört ihr die komplette Staffel jetzt schon in der neuen ARD Sounds App. Und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Levi Pinnell und Fabian Raschagai kennt ihr sicher von eurer For You-Page auf Instagram und TikTok. Und jetzt bringen sie ihre Geschichten dahin, wo endlich mal mehr als 90 Sekunden Zeit ist. In ihrem Podcast Musste durch sprechen sie offen über ihr Leben, erzählen euch, was hinter den Kulissen als Social-Media-Shooting-Star abgeht und tauchen in große Lebensfragen oder tiefe Rabbit-Holes ab. Und die Community ist hautnah dabei. HörerInnen schicken Fragen und Stories, die die beiden direkt aufgreifen. Mal absurd, mal tiefgründig, aber immer unterhaltsam. Am Ende ist das ein Podcast für alle, die sich manchmal lost fühlen und trotzdem weiterlachen wollen. Und da gibt's eben nur eine Lösung. Musste durch. Aber nicht allein, sondern mit Levi und Fabi. Musste durch gibt's jeden Freitag überall da, wo es Podcasts gibt, in der ARD Sounds App und als Videopodcast auf YouTube und Spotify. Skript: Lisa Ehrenburg und Levin Schwarzkopf. Dramaturgie: Sophie Rauch und Katja Schmidt. Recherche: Levin Schwarzkopf, Lisa Ehrenburg, Bobo Mertens, Olga Schaban, Malte Wilms, Henrike Freitag, Viktoria Malios und ich, Anne Wiehahn. Technische Produktion und Sounddesign: Kai Ludwig und Gabriel Wörfel. Mit Originalmusik von Judith van Waterkant und Stefan Witzowski. Artwork: Jan Gassmann und Denise Ludwig. Content Lead: Katja Schmidt. Redaktion: Peggy Grunwald. Redaktionsleitung: Daniel Vogelsberg. Aufnahmeleitung: Anne Wiesenberg und Bruno Jobs Pistorius. Produktionsleitung: Jochen Papke. Bibis Palace: Freundschaft für Likes ist eine ARD-Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks von MDR Wissen und MDR Kultur und Jugend.